Wie gehe ich mit Widerstand in Veränderungsprozessen um? Macht Scrum Sinn, wenn ich ein agiles Framework in meine Teamarbeit einführen will? Wie gestalte ich einen gewinnbringenden Prozess der Konzeptentwicklung? Wenn euch solche konkreten Fragen gelingender Schulentwicklung interessieren, dann seid ihr hier richtig. Ich bin David Luhr, Oberstufenleiter an einer Gesamtschule, Schulentwicklungsberater, Trainer für Schulentwicklungsberatung und Host vom Podcast Die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Die Schulentwickler sind euer Zugang zu konkreten Tools für gelingende Schulentwicklung, Ideen für einfache Veränderungen im Alltag sowie Berichte und Interviews aus der Praxis guter Schulentwicklung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Schulentwicklern, der zweiten Folge der SE-Akademie zu der Reform der Oberstufe und neuen Prüfungsformaten. Und auch heute habe ich wieder einen Gast da, über den ich mich sehr freue, ein bisschen ein Überraschungsgast. Das ist Jöran Muus-Meerholz, vielen bestimmt bekannt, und für den er nicht bekannt ist, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst.
Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier mit dir reden zu dürfen. Jöran ist der Vorname, Muus-Meerholz der Nachname. Das heißt, das ist ein Name, den sich keiner merken kann, aber man kann ihn ganz gut googeln, weil es nicht so viele davon gibt. Ich bin ein Diplompädagoge, auch das ist schon erklärungsbedürftig, weil jüngere Leute diesen Ausbildungsgang nicht kennen. Also im letzten Jahrtausend war das ein Studiengang, den ich damals auch begonnen habe, mit dem man alles Mögliche machen konnte, so rund um Lernen und Bildung, nur nicht in die Schule gehen. Das war quasi fast schon eine Negativdefinition. Diplompädagogik oder Diplomerziehungswissenschaften, hieß es in Hamburg und Lüneburg, wo ich war, hat qualifiziert für Erwachsenenbildung und Bildungsorganisation und ganz viel methodisches Zeug und so weiter. Nur in die Schule durfte man aber nicht. Das heißt, ich kenne mich einigermaßen mit Lernen und Bildung aus, aber habe weder Kompetenz noch Erfahrung in der Schulpraxis. Mhm.
Du bist ja beruflich in vielfältigsten Kontexten unterwegs, ohne jetzt in Schule direkt zu arbeiten, aber mit ganz, ganz vielen Berührungspunkten zur Schule. Willst du da vielleicht noch so ein bisschen was daneben legen, wo du unterwegs bist so?
Ja, ich bin für Schule irgendwie sozusagen ein Fan, immer nur zu Besuch in Schulen. Das heißt, ich sehe zwar sehr, sehr viele Schulen, aber natürlich nur unter ganz, ganz speziellen Ausschnitten. So, ne? Also weil ich ja nicht zufällig in irgendeine Schule komme, sondern weil ich irgendwo eingeladen bin. Das macht dann schon, glaube ich, ein ganz schiefes Bild von. Also eines meiner größten Fragezeichen für meine eigene Wahrnehmung ist immer, darauf zu schließen, was denn sozusagen in der Welt passiert, die ich nicht direkt sehen kann, die wir auch ganz schlecht nur erforschen kann sozusagen, weil wenn ich in Schulen zu Gast bin, das eben immer so Sondersituationen bin, in denen ich da bin. Das heißt, ich bin da beispielsweise, weil wir da einen Podcast aufnehmen oder weil ich einen Vortrag halten darf oder irgendwas in Projektbegleitung mache oder umgekehrt, weil ich mit ganz vielen Leuten, die aus Schule kommen, zusammenarbeite bei Tagungen, die wir organisieren. Also wir sind so ein kleines Team, die Bildungsveranstaltungen machen, eben Veranstaltungen, Online-Kurse, Podcast-Reihen vielleicht auch mal oder ähnliches mehr. Und auch da kommen dann zwar ganz viele Leute aus Schule hin, aber auch die sind ja nicht normal, sage ich manchmal gerne. Sondern sind diejenigen, die halt irgendwie sehr gerne auch nochmal extra irgendwo hingehen zu extra Veranstaltungen, bisweilen wie soll ich sagen, mit super, super viel extra Aufwand, die dafür leisten. Und für die versuchen wir, gute Lernangebote zu machen zur Frage, wie wir Lernen, Schule, Bildung weiterentwickeln.
Und wir sind jetzt deine Agentur Jöran und Konsorten, nehme ich mal an.
Ich sage das J&K sagen wir inzwischen häufiger. Also der heißt immer, die Agentur heißt immer noch Agentur J&K, Jöran und Konsorten, aber der Name ist halt 19 Jahre alt und funktioniert irgendwie Konsortinnen und so weiter, ist halt irgendwie tatsächlich irgendwie alles schwierig, zumal es auch wirklich irgendwie überhaupt nicht die Realität abbildet, wenn man wirklich irgendwie das nur männlich nimmt. Und deswegen haben wir bei uns im Team so diese Regelung, dass man sich aussuchen kann, was man sagt, wenn man sich irgendwo anmeldet zum Beispiel und seinen Namen draufschreibt, aber sollte Agentur J und K drin vorkommen, und dahinter gibt es, glaube ich, verschiedenste Schreibweisen und Formulierungen und so weiter. Das heißt, aber jetzt so faktisch, was ist das? Das ist ein Team, da sind jetzt, je nachdem wie man zählt, 10, 11, 12, 13, 14 Leute angestellt, die alle sehr viel gemischt Warenladen zusammenpuzzeln, was man halt so machen kann, weil man, wenn man Bildungsangebote macht, sowohl Leute braucht, die Veranstaltungen konzipieren können, die Inhalte verstehen, die redaktionell arbeiten können, die auch einen Ort und ein Catering organisieren können oder Videos und Podcasts produzieren können oder sowas. Wir sagen sehr gern, das ist so sehr hochgestochen, aber ich finde es tatsächlich sehr treffend. Wir sind ein Think-and-Do-Tank, weil wir eben nicht so hardcore akademisch ausgerichtet sind. Also wir sind nicht ein Think-Tank, der sich das alles ausdenkt, sondern versucht auch viel zu machen und umzusetzen und auszuprobieren.
Ins Handeln.
Genau, gerne beides.
Oder andere dazu zu bringen.
Aber schon mit dem Bewusstsein, dass es natürlich sehr abgestuft ist, dass es eine ganz andere Sache ist, wenn wir eine Veranstaltung oder ein Fortbildungsangebot für Erwachsene organisieren, dass das wie halt 3 Stufen weit weg ist, von das mit Kindern oder Jugendlichen zu machen. Das habe ich größten Respekt vor dieser Zweistufigkeit in den Kompetenzen.
Ja, ich finde es besonders spannend, dass ihr, so nehme ich das zumindest wahr, einer der wenigen wirklich als Unternehmen organisierten Player in dem Markt seid, der so deutschlandweit sichtbar ist und wo, wenn ich das jetzt aus meiner ganz subjektiven Perspektive sehe, sage, boah, da ist was hinter. Das ist halt nicht irgendwie nur Transformationsgebrabbel, ohne dass ich sagen könnte, die haben von Praxis keine Ahnung, sondern dass ich wirklich sagen würde, das hat Hand und Fuß. Und ich kenne wenige, die das wirklich eben auf einer kommerziellen Ebene machen. Es gibt halt ganz viel Staatliches, es gibt viele Stiftungen. Und das ist das, was, ja, so wie ich auch dann drauf gekommen bin, gedacht habe, okay, das ist interessant. Das ist für mich auch so ein bisschen die Perspektive, warum ich dich heute eingeladen habe. Du hast ja gerade, als wir so ein bisschen Vorgespräch gemacht haben, schon gesagt, ja, so mit Schule selber, mit Prüfungsformaten, da stecke ich ja gar nicht so drin. Und ich finde genau das aber total spannend, weil ich glaube, dass gute Schulen und die Frage, wie gute Schulen und auch gute Prüfungen, guter Unterricht aussieht, total davon profitieren kann, wenn Ideen von außerhalb des Systems reinkommen. Und das heißt natürlich nie, dass man die 1:1 adaptieren kann, aber ich glaube eben diesen Spiegel zu haben, um sich auch selbst zu vergewissern und vielleicht schon mal die eigenen blinden Flecken zu sehen. Das finde ich total wertvoll und ja, mal gucken, wo wir heute landen, wenn wir da auf die Oberstufenreform und neue Prüfungsformate gucken. Ja, neben deiner Arbeit in der Agentur publizierst du ja auch durchaus mal Bücher. Du hast auch eine Kolumne in der Pädagogik, so wie ich das gesehen habe. Und ich fand als einen spannenden Ansatzpunkt fürs Thema Reform der Oberstufe, neue zeitgemäße Prüfungsformate, dein Buch Schule 2035. Das kennen bestimmt einige, die den Podcast hören. Ich glaube, wir sollten jetzt auch gar nicht dieses Buch heute wieder so unglaublich auseinandernehmen, aber so ein paar Sachen finde ich interessant, weil die, glaube ich, einen Bezug haben zu den Fragen, die uns heute interessieren. Also eine erste Frage, die mir so gekommen ist, als ich das Buch gesehen habe, gelesen habe, ist, warum bist du auf diese 5 Szenarien gekommen?
Ja.
Also vielleicht nochmal ganz kurz, also in dem Buch werden 5 Schulen der Zukunft beschrieben im Jahr 2035, so viel muss ich vielleicht dann doch sagen, so kann man nicht viel voraussetzen, aber wenn man darauf kommt, warum also diese 5 Szenarien, diese 5
verschiedenen Schulen? Planfester, irgendwie nach 5 war der Platz irgendwie ausgereizt und der Verlag wollte nicht noch mehr verlängern oder so. Also tatsächlich die Grundidee, verschiedene Schulen zu machen, die auch sozusagen ganz klar abgegrenzt sind, war schon der Impuls zu zeigen, diese ganzen Sachen, die wir jetzt diskutieren, Digitalisierung, KI, Veränderung der Schule, führen nicht zwangsläufig in eine Richtung. So diese Standardfrage, wie sieht die Schule der Zukunft aus, ist an der Stelle schon falsch, dass man eben sagen würde, es ist nicht die eine Richtung, sondern es sind ganz unterschiedliche Zukünfte und ganz unterschiedliche Schulen vorstellbar. Und das liegt ja auch auf der Hand. Wir haben ja irgendwie jetzt schon, je nachdem wie wir zählen, 1, 2, 3 Jahrzehnte Differenzierung, Profilbildung, vielleicht auch Fragmentierung der Schullandschaft. Und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, dass mit diesem großen Verstärker Digitalisierung und KI es da sehr, sehr unterschiedliche Richtungen gibt, in die sich Schulen weiterentwickeln. Das heißt, das war, glaube ich, der erste Impuls zu sagen, guckt mal, wir haben erstens einen Gestaltungsraum und aber auch eine Notwendigkeit zu entscheiden, in welche Richtung wollen wir denn so mit diesem technologischen Antrieb voranschreiten. Und geschichtlich waren am Anfang 3 da, weil ich irgendwie relativ früh mal für ein vollkommen unpädagogisches Medium, nämlich Heise, also so Computerverlag quasi, irgendwie 3 Szenarien geschrieben hatte und die dann mit der Zeit immer so ein bisschen weiterentwickelt habe. Und dann fehlt mir aber so Sachen und dann sind halt irgendwie Schule 4 und 5 dazugekommen. Aber also es gibt jetzt schon irgendwie, es gibt einen Google Doc, in dem sind 8 Schulen und 3 sind aber nicht ausgearbeitet. So. Vielleicht mal so. Die müsste ich ja erstmal im Kopf sozusagen
weiterkommen. Das ist natürlich spannend, über diese 3 Schulen auch nochmal zu sehen.
Also es war also für mich beim Schreiben wie eines der tollsten Sachen so in den letzten Jahren, weil diese Schulen ja, also hört sich jetzt vollkommen esoterisch an, ne? Aber die sind ja sozusagen beim Schreiben entstanden. Es ist ja nicht so, dass die dann irgendwie so auf dem Reißbrett da feststanden, sondern ich habe die dann erst sozusagen beim Schreiben ein Stück weit kennengelernt, weil mein Ansatz war, irgendwie eine Distanz zu schaffen, dass ich von allen Akteuren, die in diesen Schulen arbeiten, annehme, dass die was Gutes wollen. So. Also ein Ausgangspunkt war, es gab eine der früheren Schulen schon, der ersten Reihe war das Manfred-Spitzer-Lyzeum. Das Manfred-Spitzer-Lyzeum versucht, eine digitalfreie Schule zu sein. Und es wurde so in meinen Filterbubbles ganz stark aufgenommen als eine Satire oder sich darüber lustig machen oder sowas. Genau, ja, ja.
Die ewig gestrigen.
Genau, natürlich gibt es da noch
die in Schiefertäfelchen reinritzen wollen.
Tatsächlich Latein und Altgriechisch.
Latein und Hebräisch.
An Manfred Spitzer Lyzeum. Und sie machen auch Kalligrafie. Okay. So. Aber das, was mir bei den ersten Entwürfen nicht gelungen ist, ist tatsächlich irgendwie zu zeigen, dass die einen ernsthaften, wohlmeinenden Impuls haben, sozusagen, und was darin dahinter steht. Ja, genau. Und das habe ich irgendwie sozusagen beim Schreiben dann irgendwie beim Überarbeiten immer stärker irgendwie auch rausfinden können. Also ich habe mich sozusagen verbundener gefühlt. Alle fünf Schulen, die man besucht, werden dann halt auch wirklich so vorgestellt, dass man da irgendwie Leute trifft, die da arbeiten und die einem erklären, warum es diese Schule gibt und warum sie das so machen und auch da große Werte, die dahinter sind. Und das würde ich jetzt schon irgendwie sagen, das habe ich beim Schreiben irgendwie deutlich mehr Verständnis für die Menschen, die das Manfred-Spitzer-Lyzeum im Jahr, ich glaube, 2028 umgründen oder sowas, für die dann irgendwie gewonnen. Und das waren dann jetzt, um auf deine Frage nochmal so einen kleinen Bogen zurückzuschaffen, eine Motivation irgendwie zu sehen, es gibt verschiedene Wege und es ist nicht, natürlich ist es ein Ideenwettbewerb, welche dann zukunftsgemäßer sind. Aber ich würde sagen, es ist ein sehr, im Jahr 2026, wo wir beide jetzt sprechen, ein sehr offener Wettbewerb, was in welche Richtung sich wie ausdifferenzieren wird, was wie bewähren wird, was wir tatsächlich brauchen für eine Zukunft, von der wir eben nicht wissen, wie sie aussehen wird.
Wenn man jetzt einfach nochmal weiterspringt, noch weiter, 2040, 2045 und überlegt, okay, dieser Wettbewerb über die Frage, was die Schule der Zukunft ist, was das Lernen der Zukunft so Herausforderungen mit sich bringt, was kluge pädagogische Antworten sind. Was glaubst du, wäre eine gute systemische Antwort? Eine weitere, also so eine Heterogenität der Bildungslandschaft mit so vielen verschiedenen Schulen oder also, dass sich dann doch irgendwas davon durchsetzt?
Ich hole ein kleines bisschen aus, weil eine der häufigen Fragen zum Buch ist, irgendwie gibt es irgendwie eine Lieblingsschule oder was ist eine Dystopie und was ist eine Utopie oder so? Und tatsächlich finde ich schon, dass jede Schule sozusagen sehr gut, also ich habe mich bemüht, sie sehr gut zu verkaufen. So, ne? Dass da irgendwie auch die Schule, die tatsächlich eher im deutschen Diskurs als Dystopie wahrgenommen wird, sehe ich gar nicht so. Weil, also es ist eine Schule, die wirklich sozusagen im dunklen Modus, würde man sagen, total Überwachung macht. Also die Schüler werden sekündlich kontrolliert irgendwie und dann wird halt der Lernstoff angepasst durch die KI-Algorithmen, die dahinter sind, weil man eben sieht, okay, Joran wird jetzt müde, also muss ich dem irgendwie einen anderen Impuls geben beim Lernen. Und das hat Jora noch nicht verstanden, also gebe ich ihm da nochmal Übung zu oder sowas. Und diese Schule hat aber mit Abstand erstens irgendwie die schönsten und menschengerechtesten Räume von allen. Und sie haben es halt irgendwie mal eben geschafft, zwei große Herausforderungen, die wir bisher nicht bewältigen, nämlich deutlich größere Menschen mit den Weg zu Basiskompetenzen zu ermöglichen. So, ja, also ich meine, kann man jetzt irgendwie sagen, sollte man auch anders schaffen, aber man muss auch ganz hart sagen, schaffen wir im Moment aber nicht. Also je nachdem, wie man zählt, schaffen wir es bei einem Viertel der Kinder und Jugendlichen nicht. So.
Und ist ja ganz spannend, einer der zentralen Ankerpunkte, auf den sich vielleicht alle Pole der pädagogischen Debatte einigen können. Auf jeden Fall. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe von Schule.
Noch ein Punkt, weil den habe ich tatsächlich irgendwie so, also diese Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, sind ja alle nicht erfunden aus dem Nichts, sondern weil ich irgendwie mir Sachen angeguckt habe, kennengelernt habe, besucht habe oder sowas. Und beispielsweise ist diese total überwachte algorithmische Schule eine, in der es keine Prüfung mehr gibt, weil ja ständig geprüft wird, sozusagen sekündlich, so, also diese ursprüngliche Idee, genau, ja, macht ja das
die ganze Zeit
ist und damit auch gefühlt aber nie. Also weil eigentlich ist dieses Assessment, so wie wir es sozusagen problematisch handhaben, ja durch die punktuelle Platzierung im Lernprozess erst schwierig. Und ich habe halt tatsächlich so Konzepte irgendwie gesehen und mit Studierenden in dem Fall gesprochen, die irgendwie nach so einem Konzept arbeiten und die fühlen sich überhaupt nicht kontrolliert und total überwacht, sondern die sind erleichtert darüber, dass es sehr viel mehr um den Lernprozess als um Prüfungszeitpunkte geht. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, auch wenn das vom heutigen Standpunkt, von der heutigen Perspektive total befremdlich ist, dass irgendwie man sozusagen ständig bewertet und ausgewertet wird. Aber dadurch, dass das dann irgendwie sozusagen immer sofort umgewandelt wird in ein Lernangebot und eine Unterstützung in diesem Prozess, kann ich mir vorstellen, dass es in der Zukunft da auch eine stärkere Offenheit gibt. Man muss auch ganz klar sagen, das ist ja auch nicht so, dass wir das irgendwie uns pädagogisch romantisieren, vorstellen, das wollen wir nicht, das wollen wir. Wenn das wirklich so funktioniert, dass irgendwie diese Anbieter von solchen Systemen es schaffen, keine Ahnung, doppelt so vielen Leuten oder umgekehrt die Hälfte der Leute, die die Basiskompetenz nicht erreichen, zu diesem Niveau zu bringen, dann wird es ganz schön schwer zu sagen, das finden wir aber jetzt irgendwie pädagogisch nicht wertvoll und wir versuchen es nochmal auf anderem Weg oder so.
Und das finde ich an der Schule gerade das spannende Beispiel, weil so beim Lesen und auch wenn du jetzt so sprichst, ich gedacht habe, dass ich in diesem Beispiel, in diesem Szenario eigentlich so, das ist so ein Kristallisationspunkt der pädagogischen Debatte, an dem sich vielleicht auch so krass die blinden Flecken zeigen. Weil einerseits denke ich, die Befürworter eines Einbezugs von Technologien, zum Beispiel Digitalisierung, KI oder auch einer Formulierung, wir wollen mehr Formative Assessment und weniger summatives Assessment, also mehr lernbegleitende Bewertung, Feedback-Prozesse, wie auch immer man das nennt und nicht eben nur so jetzt zweimal Klausuren im Jahr und das ist dann die Note. Wo ich wahrnehme, im Subtext ist da immer der große emanzipatorische, pädagogische Wert der Mündigkeit, der steckt dahinter. Und das finde ich total spannend, weil wenn man jetzt aus so einer Sichtebene sich diese Schule anguckt, dann hat die ja, könnte man total ja eben als Dystopie, das absolute Orwellsche Überwachungsszenario sehen. Was total diesem Wert der Mündigkeit ja eigentlich entgegenspricht. Also ja, man könnte das ja ganz böse sagen, das sind keine Subjekte mehr, die da lernen, das sind Objekte, das sind Lernobjekte, die werden gelernt. Und das ist eine massive Effizienzsteigerung und zeitgleich setzt das dann damit das Ziel von vielen konservativen Stimmen, die ich so hier im pädagogischen Diskurs wahrnehme, da wird dieses Ziel, was die haben, nämlich die Grundkompetenzen zu fördern, wird damit umgesetzt, aber mit Mitteln, die ablehnen. Und ich finde, das ist dieses Beispiel zeigt, also es ist natürlich nur ein Szenario, aber wenn man sich das mal anguckt, technologisch ist das ja durchaus jetzt alles schon möglich, aber das zeigt diese blinden also find Flecken, finde ich, dieser
total polarisierten spannend, weil, Debatte total auf. Wie du sagst, das ist jetzt irgendwie nicht Science-Fiction-technisch, es ist was, was in der Qualität jetzt nicht funktioniert, also dieser technische Ansatz dahinter, intelligente tutorielle Systeme heißt das dann irgendwie, ist was, was Jahrzehnte tatsächlich irgendwie im Kommen ist und seit ich mich damit beschäftige, was auch Jahrzehnte ist, heißt es, bald kommt der Durchbruch und er ist immer noch nicht da. Aber wir haben ja tatsächlich, wenn wir eine Sache gelernt haben in KI-Entwicklung der letzten Jahre, ist, dass diese Durchbrüche dann tatsächlich, nur weil sie Jahrzehnte nicht gekommen ist, dann trotzdem noch kommen können und dann tatsächlich sehr schnell und überraschend eine ganz andere Qualität da reinbringen. Und für mich ist schon die Herausforderung, die wir gesellschaftlich haben oder im Bildungsdiskurs haben, wir müssen es für möglich halten, dass diese Technologie funktioniert und dann plötzlich da ist und es wäre ein bisschen spät, dann erst anzufangen, darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. Weil die Frage wahrscheinlich eher ist, wie schnell ist diese Technologie, wie gut verfügbar? So. Und das ist ja auch was weiß nicht, jetzt, im Digitalisierungsdiskurs haben wir auch das Problem gehabt, solange die Technologie nicht da war, nicht funktioniert hat, haben wir uns in der Breite diesem Diskurs komplett verweigert. Oder nicht komplett, aber schon doch sehr stark. Also wir konnten immer sehr gut noch sagen, funktioniert ja noch nicht richtig, ich beschäftige mich damit noch gar nicht oder sowas. Und jetzt sehen wir halt irgendwie, sind überall diese Dinger da und irgendwie, keine Ahnung, wir zeichnen jetzt irgendwie diesen Podcast auf Ende Mai 2026, da ist gerade eine der tagesaktuellen Schlagzeilen, in Schleswig-Holstein wurden Computer für alle Lehrkräfte gekauft und ein großer Teil hat die nie angemacht, kann man. Ich weiß nicht, ob jetzt die Hälfte ist, ne? Aber
die Hälfte ist nicht angeschaltet worden.
Also ich glaube schon, auch bei dem Alltagsdruck, den wir so haben, lohnt es sich trotzdem irgendwie ab und zu mal zwei Schritte vorzudenken, was bedeutet das denn für uns? Und zwar nicht sozusagen als Investition, dass das später mal dann hilfreich wird, wenn wir heute schon angefangen nachgedacht haben, sondern einfach, um für heute schon zu überlegen, welche Richtung wollen wir das entwickeln? Also wozu das ganze Technologiezeug? Zu welchem Ende denken wir das? Was haben wir für Bilder von Schulen in der Zukunft? Was für Ziele verbinden wir damit? Und danach können wir dann halt auch heute besser Entscheidungen ausrichten, gerade in Zeiten, in denen der Entscheidungsdruck sehr viel von Knappheit und Dringlichkeit geprägt ist.
Hm. Wenn man mit dem Argument kommt, kommt ja im pädagogischen Diskurs oft so diese etwas böse Metapher, naja, ihr Glaskugelgucker aus der Transformationsbubble, ihr meint zu wissen, wie die Zukunft aussieht oder eben auch nicht und deswegen sollen wir uns jetzt schon ändern, obwohl wir doch jetzt eigentlich wissen, was jetzt ansteht, nämlich die Grundkompetenzen, die nicht funktionieren, also hilft das gar nicht. Und Daten gibt's schon mal gar nicht, weil aus der Glaskugel kann ich keine Daten ziehen, also ist das alles irrelevant. Ich habe das jetzt ein bisschen überspitzt, aber das sind ja Argumente, die von dem einen oder anderen kommen. Vor allen Dingen sagen wir mal so aus einer Ecke der empirischen Bildungsforschung.
In der internen Logik dieser Forschung ist das ja richtig. So. Aber ich habe mal mit Olaf Köller gepodcastet und bin sehr stolz. Ich glaube, ich habe ihn einfach so lange genervt in diesem Podcast, bis er diesen Satz gesagt hat, Bildungsforschung ist halt keine Innovationsforschung, hat er gesagt. Und das ist ja eine richtige Bestandsaufnahme. Genau. Okay. Und das heißt aber, man darf
das ist eine korrekte Ist-Stands-Beschreibung,
diese Forschungsparadigmen, ich wollte gerade sagen, darf man hinterfragen, muss man gar nicht hinterfragen. Man muss aber sehen, es gibt was neben dieser Forschung. Wir können uns Gedanken machen.
Die können halt auch nur beobachten, was sie beobachten
und es
können
ist
und was sie
nicht
beobachten können sie ja noch
und
nicht.
Und es ist sozusagen die Systemlogik der Bildungsforschung ist eben wie das zu sehen, was da ist und zu sagen, daraus abzuleiten, irgendwie was irgendwie funktioniert und nicht funktioniert und wie man es anpassen kann und nicht. Aber man kann mit diesem Paradigmen nicht irgendwie sagen, wie entsteht was ganz Neues und sich das auszumalen. Also ich würde jetzt auch sagen, mein Buch ist jetzt nicht ein wissenschaftliches, akademisches Buch. Also es ist, jemand wollte mich beleidigen, aber ich fand es ganz gut. Jemand hat gesagt, das ist eher ein feuilletonistischer Ansatz. Ich kann damit aber ganz gut leben, weil ich tatsächlich an keiner Stelle mir irgendwie was ausgedacht habe, von dem ich glaube, dass das sozusagen sachlich totaler Quatsch ist. Also das, ich kann zwar nicht an jeden Satz eine Fußnote hinter dran schreiben, wo ich das her habe, aber ich würde schon sagen, es beruht wahrscheinlich alles auf irgendwas, was ich irgendwo mal gesehen oder gelesen habe. Ich kann es vielleicht nicht mehr zuordnen, deswegen gibt es halt auch kein Quellenverzeichnis am Ende des Buches, sondern ein Wurzelverzeichnis, um zu gucken, wo die Dinge ihre Wurzeln haben. Aber es ist kein Fantasy-Roman, sondern schon irgendwie ein Zusammentragen von Sachen, die es alle schon, als ich das Buch geschrieben habe, 2025 irgendwie irgendwo gab, zu einem neuen Bild zusammengefügt.
Ich finde das ganz spannend, weil vielleicht bleiben wir, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nochmal bei diesem Nebenzweig. Im Moment ist, also ich habe den Eindruck, datengestützte Schulentwicklung hat gerade wieder einen Hype hoch 10. Das wird überall in der Wissenschaft sehr auf ein silbernes Tablett gepackt und rumgetragen. Hat, glaube ich, auch was mit politischer Schwerpunktsetzung zu tun. Schulkompass, NRW als zum Beispiel jetzt aus dem Bundesland, wo ich herkomme. Die Ausdehnung der Lernstandserhebung auf weitere Jahrgangsstufen, wo die Hoffnung hinter ist, wo ich auch erstmal sagen würde, systemimmanent kann ich verstehen, ist sinnvoll. Wenn die Schulen Daten haben, mit denen sie ihren Ist-Stand sauber monitoren, dann können sie bessere Schulentwicklung machen. Würde ich sagen, auf jetzt so einer oberflächlichen Ebene bin ich dabei. Ob das realistisch ist, nach 13 Jahren als systemischer Berater in Schulen, bin ich ein bisschen skeptisch, ob ein Mehr an Daten tatsächlich dazu beiträgt, dass Schulen die Veränderungshebel ziehen werden, die tatsächlich zu einer stärkeren Veränderung führen werden. Wie stehst du zu dieser ganzen Debatte um datengestützte?
Also ich würde schon die nicht vollkommen in Abrede stehen, die Chancen, die die Protagonistinnen dieses Ansatzes versprechen. So, also ich glaube schon, wenn man mit ein bisschen Abstand guckt, ist es ein Fortschritt, dass wir überhaupt empirische Bildungsforschung, also ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe am Ende der 90er Jahre studiert und da war das wirklich irgendwie sozusagen in den erziehungswissenschaftlichen Kreisen, in denen meine Professor, muss gerade überlegen, ich glaube nur Männer damals unterwegs waren, da waren irgendwie die Leute, die das versucht haben, alles zu quantifizieren, die Freaks, also mit denen redet die meisten Leute gar nicht so. Ne? Und das heißt aber tatsächlich so im Rückblick würde ich sagen, naja, man hat sich halt darauf verlassen, was man irgendwie für ein jetzt zugespitzt Bauchgefühl hatte irgendwie, in welche Richtung wollen wir, was funktioniert und so weiter. Und dann würde ich sagen, gibt es schon einen deutlichen Fortschritt, dass wir sagen, nö, gibt es dazu auch irgendwelche Sachen, die wir messen können. Ja. Und messen kann ja auch ganz verschiedene Formen haben. Ne? Also aber tatsächlich irgendwie was haben, was wir ein Stück weit objektivieren können und auch nur über Zeit vergleichen können, finde ich, ist ein Fortschritt. Was für mich die Kehrseite des aktuellen nennen wir es jetzt mal Hypes, ist, ist tatsächlich ja die Frage, auch da wieder, was passiert jenseits dieser Systemlogik? Weil natürlich haben wir weiter noch andere Ziele. Also nehmen wir mal an, keine Ahnung, wahrscheinlich eins meiner lieblingsunterschätzten Sachen ist dieses Meta-Lernen, also das Lernen zu lernen als ein Ziel. Das steht wahrscheinlich in jedem Bildungsplan auf Seite 1 sogar irgendwo drin. Das ist ein, ja. Und dann steht es aber vielleicht nie wieder drin, ein bisschen gemein gesagt. Und es wird natürlich auch nicht gemessen. Das heißt, es wird auch weiter dann in Zukunft auf Seite 1 stehen, dass es ganz wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule lernen zu lernen und ihr eigenes Lernen zu gestalten. Und vielleicht haben wir sogar neue Fachbegriffe da drauf. Also ich fange an, mich schrittweise mit Student Agency als Konzept anzufreunden. Das ist nochmal ein anderer Nebenstrang, aber mit solchen Ideen. Aber wir gucken halt in dem Diskurs fast nur noch auf die Sachen, die wir dann messen können. Und dann bedeutet das, dass die anderen Sachen hinten runterfallen. Und das bringt eine ganz komische Paradoxie mit sich, nämlich mit gehe ich in eine Frontalopposition oder sage ich, okay, dann müssen wir halt auch versuchen, das zu messen. Und zu sagen irgendwie, also ich glaube zum Beispiel für eine andere Frage, jetzt nicht Meta-Lernen, sondern wie auch immer man das gerade nennt als Fachbegriff, aber ich würde es jetzt mal nennen, geht es den Menschen gut, die in diesem System arbeiten und lernen? Da muss man sagen, ich glaube, wir kommen da wirklich nur voran, wenn wir das auch messen und sagen, guck mal hier, nee, denen geht es wirklich schlecht. So. Und wirklich auch schlechter als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Weil selbst wenn man kein großer Fan der grundsätzlichen Logik ist, man dann aber argumentieren kann und sagen, Gott, guck mal, wir haben doch gesagt, das ist ein wichtiges Ziel, dass es den Leuten erstmal gut geht, bevor wir ihre Basiskompetenzen in Mathe ausbauen können. Und wir haben Zahlen dazu, dass es ihnen nicht gut geht.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Agile Schulentwicklung bedeutet für mich, Veränderungen gemeinsam zu gestalten, statt Veränderungen nur zu verwalten. Genau darum geht es auch im Seminar Agile Schulentwicklung, das ich gemeinsam mit Dennis Sawatzki am 8. und 9. Juli 2026 anbiete. Wenn du Schulentwicklung wirksam gestalten, Beteiligte mitnehmen und Projekte erfolgreich umsetzen willst, dann freuen sich Dennis und ich, dich in unserem Seminar zu begrüßen. Den Anmeldelink und weitere Infos findest du direkt in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter zum Podcast.
Ja, aber das ist ja auch eine schöne Brücke zum eigentlichen Thema, ne? Weil gerade die Frage der empirischen Überprüfbarkeit und der Messbarkeit ja auch durchaus eine große Relevanz hat für die Frage von Validität von Prüfungsformaten. Und auch wenn man da jetzt mal guckt, was jetzt in den, wenn man jetzt mal die genauere, konkretere Form der Oberstufe in den Blick nehmen, die 4Ks, die ominösen 4Ks, habe ich auch schon in der letzten Episode mit Patricia Drewes viel drüber gesprochen, wo ja auch genau an der Stelle von Seiten der empirischen Bildungsforschung, der pädagogischen Psychologie teilweise kritisiert wird, die können nicht Anker von Prüfungen sein, weil sie sind halt überhaupt nicht als Konstrukt überhaupt erstmal so konstruierbar, dass ich sie empirisch überprüfen kann. Und wenn ich sie empirisch überprüfen kann, kann ich das auch immer nur fachspezifisch machen. Das heißt, die Idee von Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritischem Denken als eine generische Kompetenz, die überprüfbar ist, geht gar nicht und allein deswegen eignen sie sich nicht für neue Prüfungsformate. Du hast ja unter anderem auch mal einen längeren Artikel in der Pädagogik darüber geschrieben, an dem sich einige immer wieder abarbeiten. Zumindest sehe ich den dann immer wieder zitiert. Ja. Das würde mich
interessieren. Also erstmal kurz zu deiner Einleitung. Ich wünsche, dass die Leute sich mehr daran abarbeiten. Also ich finde irgendwie an kritischen Artikeln, die danach erschienen sind, würde ich sagen, 7 von 10 Argumenten haben wir doch damals schon mal aufgegriffen. Na gut, das führt aber vielleicht zu sehr in den Metadiskurs so. Ich finde tatsächlich, dass da ganz viel Polarisierung aufgebaut wird, wo es entweder oder Lösung gar nicht braucht. Also es gibt, soweit ich das sehe, überhaupt niemanden, der behauptet, Wissen brauchen wir jetzt nicht mehr, wir gucken nur noch auf Kreativität oder kritisches Denken. Also alle Ansätze, die ich kenne, die mit Kreativität und kritischem Denken arbeiten, haben eine vollkommene Akzeptanz dafür, dass es Wissen und Inhalt und Substanz oder Bausteine, wie auch immer man es nennen mag, für Kreativität und kritisches Denken gibt. Und dann wird halt sehr gern kritisiert, naja, es findet nicht im luftleeren Raum statt. Es hat überhaupt nie irgendwer irgendwo behauptet, dass es im luftleeren Raum stattfindet.
Hm. Das finde ich total spannend. Hast du eine These, woher das kommt? Weil ich erlebe das genauso. Ich überlebe, dass von den Kritikern von so einem Ansatz Argumente angeführt werden, wo ich denke, da hast du vollkommen recht. Aber ich weiß überhaupt nicht, wer das behauptet hat. Ich kann mir einzelne Menschen im pädagogischen Kontext, in der pädagogischen Praxis vorstellen, die ich kenne, die das so verballhornt machen. Ja. Aber die machen auch scheiß klassische Klausuren und scheiß klassischen Unterricht. Das kann jetzt ja nicht das Argument sein, warum also so ein neues Konzept ist.
Aber vielleicht muss man tatsächlich ab und zu auch noch mal irgendwie mal mehr sagen, weil ich habe den Eindruck, dass diese kritischen Perspektiven tatsächlich auch sehr gut rezipiert werden. Also beispielsweise irgendwie, es gibt doch mehr als die 4Ks. Ja, und in jedem Konzept von den 4Ks, von den Anfängen von vor 25 Jahren, gab es schon mehr. Also die 4Ks gehen ja meistens zurück irgendwie in den meisten theoretischen Fundierungen irgendwie auf die P21-Initiative damals. Und auch da, wenn man das jetzt nachguckt, leider sind die Materialien teilweise nicht mehr erhalten, war das Teil eines größeren Frameworks, in dem die 4Ks ein Baustein von, ich glaube, 5 waren insgesamt. So, ne? Das haben wir damals schon gesagt. Oder für mich irgendwie immer noch die Logik, mit der ich am besten arbeiten kann, die 4 Dimensionen der Bildung von Fidel und Co., wo auch dort die 4K, haben die damals als Skills bezeichnet, eine von 4 Dimensionen sind. Das ist übrigens in der Logik ganz häufig eines der schlimmsten Sachen, dass beides 4s sind. Also es sind 4 Dimensionen und 4Ks. Das ist aber reiner Zufall, dass es die gleiche Zahl ist. Ansonsten sagen die, es gibt 4 Dimensionen und eine sind diese 4K-Skills. Eine ist zum Beispiel Wissen. Und es gibt überhaupt niemand, der sagt, jetzt sind nur noch die 4Ks wichtig und es braucht nichts anderes. Sondern es gibt in den ausgearbeiteten Frameworks tatsächlich einfach sowohl die 4K-Skills, ich mich da im Wording bei Fadell und Co. Und es gibt einen Kontext, in dem das eingeordnet ist. So. Das andere ist, diese Begriffe sind nicht ausgearbeitet. Also das eine ist sozusagen, es gibt irgendwie keinen größeren Rahmen, doch gibt es. Das andere ist, es gibt irgendwie keine Operationalisierung davon. Also gerade wenn es aus der psychologischen Profession kommt, bin ich immer wieder irritiert. Also natürlich haben wir irgendwie Kreativitätsforschung. Und natürlich irgendwie haben wir eigentlich Konzepte, die Critical Thinking auch schon ganz gut durchkonzeptionalisiert haben. Ich sehe eine ganz große Kluft im Sinne von, dass das in der Praxis nicht ankommt. Das ist in meiner Sicht eher darin begründet, dass die Begriffe in der Hinsicht schlecht aufgesetzt sind, dass sie auch eine Alltagsbedeutung haben und deswegen so anschlussfähig sind, dass die Leute einfach sie einfach nur aufgreifen und mit ihrer Alltagsbedeutung besetzen und sagen, ja, auch kritisches Denken ist mir auch total wichtig, dass wir so eine kritische Grundhaltung haben oder sowas. Was ja in dem genau, das ist wirklich ein großes Problem.
Und dann wird es beliebig und austauschbar.
Also deswegen wäre total toll, wenn diese Begriffe irgendwie keine Alltagsbedeutung hätten. Und gerade, also Critical Thinking hat es ja nicht mal die Übersetzung ins Deutsche geschafft. Also in dem Grundkonzept hieß es ja Critical Thinking and Problem Solving. So, und ich finde, schon damit verbreitert sich und konkretisiert sich das Verständnis davon doch nochmal deutlich, dass es nicht irgendwie um irgendeine Haltung geht.
Ja, und ich glaube, an der Stelle kann man es fast übersetzen mit dem, was andere unter Urteilskompetenz verstehen oder auch die, die da mit der Kompetenzdebatte vielleicht ein Problem hatten, die vor 20 Jahren geführt worden ist, dann sagen, ja, dann
wenn
ist das halt
ein affektives Lernziel. Wenn es denen hilft oder sie es dann irgendwie messbar machen können oder sie es besser verbinden können oder sowas, klar, das ist dann wahrscheinlich auch halt irgendwie unterschiedlich, wenn man das als in einer psychologischen Brille bewertet, irgendwie das Konzept, das hilft. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich eine Schwäche des 4K-Konzeptes, dass das sozusagen dann immer konkretisiert werden muss von der jeweiligen Profession oder der jeweiligen Zielsetzung, die dieses Konzept gerade anwenden will. Weil es das nicht liefert, weil es einfach tatsächlich allgemein bleibt in dem Sinne. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie auch ein Grund, warum es so viel Beliebtheit gefunden hat, weil Leute sich schnell was darunter vorstellen können und schnell für ihren Alltag anschlussfähig ist. Und es ist eine große Schwäche, dass wir es ausarbeiten müssen.
Kann das nicht auch eine Stärke sein? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mir jetzt ja überlegen, wie übersetze ich so eine generelle Idee? Das ist erstmal eine generelle Idee von Bildung. Und jetzt hat ja in der Reformdebatte die KMK gesagt, so, und das wollen wir als einen Ankerpunkt für neue Prüfungsformate nehmen. Das ist ja auch erstmal schon irgendwo eine gewisse politische Entscheidung gewesen und gar nicht jetzt eine wissenschaftlich begründete. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich nehme diese 4Ks und ich nehme mir die jetzt fachspezifisch und hinterfrage, was in meinem fachspezifischen Kontext ein kritisches Denken ist und was für Kriterien dahinter liegen, dann habe ich zumindest für mich die Auffassung, und ich habe es ja im Unterricht, mache ich es immer wieder, ich sage, ich kann das konzeptionieren, weil genauso wie ich eine Urteilskompetenz in der Klausur überprüfen kann, kann ich gucken, ob das kritische Denken sich an Kriterien orientiert, wie Perspektivenvielfalt, innere Logik, keine inneren Fehlschlüsse. Und da sage ich, ja, das ist nicht beliebig. Ne? Und deswegen
ist es eine Stärke vom Potenzial eigentlich, sozusagen. Und von dem, wie wir die Praxis jetzt im Moment sehen, ist es eine Schwäche, weil das sozusagen nicht gemacht wird. Und auch wenig Vorarbeiten dazu da sind und wesentlich mehr Energie auf die grundsätzliche Debatte geht sozusagen als auf die Ausarbeitung. Und es ist eine große Stärke auf der Ebene, dass da ganz viel Potenzial wäre, das eben so auszubuchstabieren, wie du es jetzt gesagt hast. Und es ist auch ja so, dass man an das anschließen könnte, was schon da ist. Also einer meiner Lieblingskritikpunkte, wo ich auch mal sage, boah, woher, ist tatsächlich irgendwie, dass das ja nicht ausbuchstabiert sei. In dem von dir eben erwähnten Pädagogikartikel habe ich es mit dem Beispiel gemacht, weil es mein mit Abstand größtes Ausbuchstabier-Beispiel ist, der Katalog, wie es die das Minerva Project, jetzt heißt es die Minerva University, gemacht hat, die das wirklich seitenweise runtergebrochen haben in der eigenen Klassifizierung und Taxonomie. Was dazu gehört und was darüber irgendwie drunter zu fassen ist und so weiter. Und das wirklich ganz, ganz hart operationalisiert haben. Und es muss jetzt nicht sein, dass dieser Katalog maßgeblich für alle sein muss. Der ist schon auch irgendwie sehr nordamerikanisch dominiert und alles. Aber er zeigt erst.
Sehr auch aus dem universitären Kontext, für allgemeinbildende Schulen, so wahrscheinlich sehr schwer.
Aber es zeigt, dass das geht. So. Und umgekehrt auch zu gucken, irgendwie, was man da aufsetzen kann, dass man eben sieht, naja, zu Critical Thinking gibt es irgendwie natürlich irgendwie, mir wird es vollkommen reichen, auch für sozusagen eine Alltagsanwendung, das als Handlungsmethoden sozusagen auf der Ebene anzusetzen und zu sagen, wie Kreativität ist nicht irgendwie eine Gabe, die vom Himmel fällt, auch ein bisschen mehr Verständnis zu entwickeln, irgendwie was Kreativität irgendwie ausmacht. Und das ist nicht was, also als ich angefangen habe zu überlegen, oh, das interessiert mich jetzt nochmal mehr, also wie viele Leute wahrscheinlich, hat mich das auch irgendwie nochmal im KI-Kontext nochmal interessiert, was wissen wir eigentlich schon darüber, was Kreativität ist, so. Und ich dachte, ah ja, okay, gibt's ja auch schon 100 Jahre Forschung zu. Das irgendwie runterzubrechen. Und auch da ist eine Stärke potenziell da, vom Alltagsverständnis dann das auf ein fachliches Verständnis zu bringen. Weil ich würde gerade sagen, bei Kreativität ist es total spannend, weil auch in pädagogischen Kreisen der Mythos verbreitet ist, dass das irgendwie sowas wie eine Gabe oder irgendwas sei. Man hat auch schon gesagt, was ist denn eine Gabe? Mein Aha-Moment war ein Buch von Eagleman und, muss ich nachgucken, ob ich den irgendwo finde, also ein Hirnforscher und ein Musikpraktiker, also Komponist, so nennt man das ja, Brandt, hieß er, Anthony Brandt, die haben ein Buch über Kreativität geschrieben und sehr gut dargelegt, dass Kreativität immer was ist, was man neu aus dem Bestehenden zusammensetzt. Also sie sagen, es gibt drei Operationalisierungen, Bending, Breaking and Blending. Habe ich das als erstes schon gesagt? Also irgendwie was neu zusammensetzen, was kaputt machen, was Neues draus bauen, was neu zusammenmischen. Und das ist ja das Gegenteil von, dass Kreativität irgendwie so aus dem Nichts irgendwas entstehen lassen würde. Und es macht ja auch sehr schön deutlich, dass es natürlich eine ganz, ganz harte Verbindung zu Wissen gibt. Weil um irgendwas neu zusammensetzen zu können, müsste ich ja das Alte kennen. So, genau, ja. Und fast alle Beispiele außer eins, irgendwie kann ich mir auch irgendwie total gut erklären, dass Kreativität gut funktioniert, wenn Leute wenn Leute Stoff gut kennen, dann können die mit diesem Stoff richtig gut kreativ sein. So. Und umgekehrt ist es wirklich schwer, in irgendeinem Bereich, in dem man sich nicht auskennt, irgendwas kreativ zu machen, weil es entsteht halt nicht aus einem Vakuum, sondern aus dem, was man schon hat. Das einzige Beispiel, ich erzähle es jetzt ganz kurz, das ist vielleicht fürs Erkenntnisinteresse hier nicht für alle interessant, aber für mich, also wenn mir jemand eine gute Rückmeldung dazu geben kann, wo das nicht funktioniert, ist bahnbrechende Musik. Wenn man sich anguckt, da haben ja die meisten richtig bahnbrechenden Musikkreationen sowas wie Anfang der 20er Jahre im Lebensalter der Protagonisten stattgefunden. Also irgendwie irgendwelche Rockbands oder sonst was haben Anfang 20 ihre coolsten Alben und die kreativsten Sachen gemacht. Ich weiß ganz viele Gegenbeispiele, natürlich kriege ich auch Ambitionen zurückgespiegelt, aber da bin ich nicht so sicher, woher das kommt, weil jetzt die Beatles waren dann doch irgendwie ein bisschen kreativer, nachdem sie schon viel anderes gehört hatten.
Aber an der Stelle finde ich ja vielleicht auch, das ist ja eine spannende Frage, wer definiert denn, was kreativ ist? Das ist ja tatsächlich, wo ich da manchmal auch so ein bisschen denke, was bedeutet das jetzt für Schule? Also ich stelle mir manchmal die Frage, sind die 4 Ks, didaktische Prinzipien, ne? Also jetzt mal so, ne, klassisch Klafki, Schlüsselprobleme der Gesellschaft, und dass die 4Ks nochmal eine genauere Ausbuchstabierung sind, was das fachübergreifend heißt, ne?
Ja.
Da würde ich sagen, ja, das passt auf jeden Fall. Ich merke das auch, wie ich einfach in der Planung meines Unterrichts oder im Umgang mit meinen Schülerinnen und Schülern das immer wieder als eine Metafolie im Hinterkopf habe. Wie kriege ich diese 4 verschiedenen Dinge angeteasert oder als im Sinne von einer lernanregenden Umwelt als ein Lernangebot dargeboten? Wenn es jetzt bei der Frage der Überprüfbarkeit geht, dann kann man ja die Frage stellen, die wird ja auch gestellt, hilft, ist es da man nicht auf sicherem Grund, wenn man dann einfach nur bei dem Knowledge, in dem Framework gibt es das ja auch, dem Knowledge, nur dem Wissen bleibt, weil das kann ich besser überprüfen.
Das ist so, also ich glaube sozusagen in dem bisherigen Prüfungsparadigma sozusagen, ist es ganz klar so. Und die Frage ist jetzt, haben wir die Chance, wenn wir sagen, mit dem alten Paradigma funktioniert das nicht mehr so gut, das heißt Prüfungen müssen wir jetzt nicht nur sagen, wie können wir das alte anwenden auf diese 4 neuen, in meinem Begriff Skills, irgendwie, also andere Frage, aber oder muss man sagen, nee, irgendwie schon nach dieser Prüfungslogik kommen wir da nicht weiter. Da habe ich an der Stelle sozusagen jetzt noch keine konstruktiven Vorschläge, weiß ich auch zu wenig fachlich dann drüber. Diese Verbindung ist für mich so die interessante Spur, irgendwie zu sagen, irgendwie ja, jetzt, das ist jetzt hier nicht die Kreativitätsprüfung, sondern die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Bewertungsmaßstäben. Da fehlt mir aber tatsächlich einfach dann auch so, dass, weil ich ja weder mich richtig gut mit Prüfungssituationen auskenne, noch mit den fachlichen Dimensionen in dem Fall. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, weiterzudenken oder sinnvoll sind.
Ja, und ich denke immer wieder, beißt sich bei der ganzen Idee über die Transformation von Schule und auch jetzt über neue Prüfungsformate mit den 4Ks, beißt sich ein, am Ende ein Zwangssystem, wo ein System von außen mit Verwaltungslogik und politischer Logik definiert, wer warum was lernen soll, beißt sich das nicht irgendwann mit diesen ganzen grundsätzlichen Ideen von Kreativität, Kommunikation, Kollaboration? Ja. Also ich hasse Kollaboration, wenn mich jemand dazu zwingt. Wenn ich mir vorstelle, die erwachsenen Menschen, mit denen ich in der Lehrerfortbildung zusammenarbeite, die müssten in einem Kontext wie Schule die Aufgaben erledigen, die sie da haben. Also öffne ich die Büchse der Pandora, Sodom und Gomorra danach. Also ich glaube, dieser Zwangskontext, der wird auch wahrscheinlich ganz
viel von den wahrscheinlich Hoffnungen, ist das ja auch der Hintergrund, warum ich diese Unschule irgendwie unbedingt noch als 5. Schule dazuschreiben musste, um sozusagen mich einmal davon zu befreien. Was ist, wenn man das rausnimmt und sagt irgendwie, es ist wirklich nur wichtig, also die Gründerinnen dieser Schule haben am Anfang gesagt, uns ist das oberste Ziel, dass die Kinder ihre Lust am Lernen behalten und wir ordnen dem alles unter. Und als ich dann diese Schule kennengelernt habe, habe ich halt gemerkt, irgendwie, oh, die haben aber andauernd irgendwie die größten Diskussionen in der Schule, weil einen Abschluss finden sie dann doch wichtig oder wenn was passiert, wäre es doch hilfreich, irgendwie vor dem großen Imkerunfall irgendwie Regeln einzuführen und so weiter und so weiter. Da kommt man natürlich schon an Grenzen. Ich hoffe ja, dass wir tatsächlich irgendwie viel darüber lernen, über die Ebene, die du auch eben angesprochen hast, ne, mit uns Erwachsenen. Also wir sind ja im Moment auch wahnsinnig stark in einem Lernprozess drin. Also jeder Transformationsprozess, ob man den jetzt angeht oder dem sozusagen vor die Füße gerollt wird oder sowas, ist ja ein sehr starker Lernprozess. Und ich finde es tatsächlich faszinierend, dann immer wieder irgendwie zu sehen, wie wir Erwachsene mit Fragen da umgehen. Also mein Lieblingsbeispiel aktuell ist, ich werde im Moment sehr viel für Vorträge oder sowas zu diesem Buch Schule 2035 angefragt. Und ich finde es eines der nicht guten Formate, dass ich irgendwie eine Stunde irgendwas aus dem Buch vorstelle. Weil ich finde, die Stärke des Buches ist die Ausführlichkeit, in der da Sachen vorgestellt werden. Je kompakter man das macht, desto oberflächlicher wird das. Und desto mehr hat man dann irgendwie so Worthülsen und lernt, hier kommt das auf Individualisierung an. So, das ist schwierig. Und ein Konzept, das ich immer wieder vorgestellt habe, und ich würde sagen, so von den letzten, jetzt auch nicht, dass es ist nicht n gleich 100, ne? Aber sagen wir mal, von den letzten 5 Malen, die ich das irgendwo vorgeschlagen habe, wurde es 4-mal brüsk abgelehnt. Habe ich vorgeschlagen, dass ich nicht am Anfang für einen Eröffnungsvortrag komme, das ist sowas wie ein pädagogischer Tag oder irgendwie ein Workshop von Schulleitung oder sowas, sondern dass ich am Ende komme und die vorher in Gruppen einen Text ihrer Wahl lesen. Und 4 von 5 Mal ist die Reaktion, die lesen doch nicht eine Stunde einen Text. Also, und auch auf keinen Fall mit irgendeiner Aufgabenstellung lesen die doch nicht einen Text.
Ja, und ich finde, das ist aber das, weil das ist doch, finde ich, eigentlich das total Spannende, weil das sind doch die wirklichen Selbstoffenbarungen, wie das System de facto auf allen Ebenen funktioniert. Und die aufgeheizten Debatten, also wenn man bei LinkedIn sich oder bei Instagram das teilweise anguckt, wie in den sozialen Medien präsente Menschen man liest das ja raus, mit welcher emotionalen Aufgeregtheit bestimmte Dinge abgelehnt werden, wo ich mir denke, Leute, lasst uns doch alle mal 20 Gänge zurückschalten, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir an den großen Sachen, den großen Hebeln des Systems nicht ändern, dann wird jede Reform gar nicht so viele krasse Auswirkungen haben. Also wie gesagt, ne, letzte Episode habe ich das mit Patricia auch diskutiert. Also die Umstellung der Kompetenzorientierung, die hat ganz viel auf dem Papier und auf der Art und Weise, wie wir Schule beobachten und schreiben, geändert. Ich glaube, faktisch am Unterricht hat das an manchen Stellen Kleinigkeiten geändert, aber viel nein.
Ja.
Und trotzdem war auch das vor 20 Jahren ein Kulturkampf.
Bin ich auch nicht ganz so pessimistisch, so mit ein bisschen Abstand oder irgendwie der entsprechenden Brille versuche ich mir jedenfalls mal wieder Mut zuzureden. Ne? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, in eine zufällig ausgewählte, an der nächsten Ecke gelegene Grundschule gehst, das ist schon heute deutlich wahrscheinlicher, dass du deutlich andere Grundschul- und Unterricht siehst oder das, was früher Unterricht gehalten hat, als vor 25 Jahren, würde ich schon sagen. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn du in ein Gymnasium gehst, glaube ich schon.
Ja, das ist genau. Das ist natürlich vielleicht auch genau das Spannende, wie der Diskurs in Deutschland ist ja ein extrem gymnasialer Diskurs. Also ein ganz großer Teil der Schulform.
Berufsbildung. Ja,
in ganz großen Teil des Diskurses gar nicht auf Förderschulen, Grundschulen, Berufskollegs. Ja, genau. Ja. Ne? Das ist ja total spannend, dass das. Aber das ist jetzt
so eine Metadebatte. Nochmal zu einem Punkt, den ich von dir total spannend fand, gerade irgendwie, dass es dann gleich so hoch hergeht. Ich glaube, das ist ein Symptom davon, dass es einfach ganz viel mit unseren Identitäten und unseren Rollenverständnissen zu tun hat. Dass es eben nicht das berühmte nur ein Werkzeug ist, wenn wir beispielsweise jetzt über KI reden, sondern ich habe lange irgendwie mit diesem Wortwitz irgendwie für mich experimentiert, mit es bedeutet auch Krise der Identität irgendwie in pädagogischen Kontexten. Und irgendwo hat jemand mich neulich drauf gebracht, auch zu sagen, dass es auch einfach ein bisschen mit Kränkung der Identität zu tun hat. Wenn ich halt mich über irgendwas definiert habe und jetzt heißt es plötzlich irgendwie, das braucht es nicht mehr oder das kann auch eine Maschine oder ich soll was anderes machen und ich soll, also das ist ja auch nicht neu, dass ich irgendwie über meine Rolle nachdenken soll, aber jetzt doch nochmal vielleicht mit einer neuen Vehemenz. Und ich glaube, das ist für mich die Erklärung, warum das sozusagen so schnell emotional wird und ans Eingemachte geht, weil es eben überhaupt nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Infragestellen meiner Identität, meiner professionellen Identität, meiner beruflichen Rolle bedeutet.
Ich glaube jetzt schon, haben wir die Lehrerinnen und Lehrer bald als Maschinenstürmer. wenn wir jetzt doch mal, hast du am Anfang schon gesagt, du findest die Frage eigentlich doof, aber ich hau sie jetzt trotzdem mal raus. Gar nicht, welche von den 5 Schulen aus deinem Buch du am besten fändest, aber wir sind im Jahr 2040 und es hat sich tatsächlich was an der Prüfungskultur verändert. Wie viel klassische Klausuren sollten aus deiner Perspektive eine Rolle spielen in einer wirklich guten Schule im Jahr 2040?
Ich finde die interessanteste Spur im Moment Prüfung, Assessment im Sinne von Diagnostik zu verfolgen. Es war vor 2 Wochen, hat in Berlin stattgefunden, das Barcamp vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Und ich habe es nur als Frage, weil ich auch keine Ahnung habe, eine Session angeboten zur Frage, irgendwie ist Diagnostik nicht prüfen. Und der Hintergrund ist überhaupt kein praktisch fundierter bei mir, sondern einfach ein Stolpern. Ich übersetze ja immer wieder so internationale Texte, irgendwelche UNESCO- oder OECD-Papiere oder sowas. Und da gibt es halt jedes Mal wieder die redaktionellen Debatten, was machen wir mit dem Begriff Assessment? Da landet man in irgendwas mit Diagnostik und Prüfungsinstrumente oder irgendwie sowas im Deutschen bei den Übersetzungen. Und das ist irgendwie so eine interessante gedankliche Sache. Wie funktioniert wohl Denken in einer Welt, in der Assessment genau gleich Prüfung am Anfang oder begleitend oder am Ende erstmal bezeichnen würde? Weil die Sachen, die ich in den Schulen im Jahr 2035 schon interessant waren, waren die, die irgendwie sozusagen sehr gut individualisieren, im Sinne von klassisch würden wir jetzt schon 2026 sagen, Diagnostik. So, irgendwie, was braucht irgendwie dieses Kind, was hilft dieser Gruppe, was machen wir hier jetzt weiter? Und darüber viel zu lernen, das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir sozusagen nicht nur wegkommen von summativ-formativ, sondern noch ein bisschen weiter zu sagen, also es kann meinetwegen noch unter formativ diskutiert werden, aber wirklich zu sagen, dafür kann uns das richtig gut helfen, auch die vielen neuen Prüfungsmöglichkeiten, die wir jetzt durch diese ganze Technologiezeugs kriegen. So im Sinne von irgendwie, was dient dem Lernen und nicht irgendwie, wie bewerten wir das Lernen. Das wäre auch meine Hoffnung. Und da ist wahrscheinlich Klausur eines der deutlich schlechter geeigneteren Instrumente, um das festzustellen. Und da bin ich tatsächlich sogar richtig so Fan von so ganz klassisch diesem psychologischen Test. Meinetwegen auch, also ich habe mir erklären lassen, dass das irgendwie auch richtig gut messbare Erkenntnisse bringt, wenn wir so Multiple-Choice-Sachen machen. Für diese Ebene, so. Und das hilft dann wahrscheinlich tatsächlich irgendwie, wenn wir diese harte, also ich glaube, wir machen uns ja noch kein Bild, was Individualisierung heißen kann mit diesen ganzen Technologien, die da jetzt kommen. Ne? Also wir denken Individualisierung immer noch in diesen klassischen, okay, wir machen dann halt statt 3 Niveaus jetzt 10 oder irgendwie nochmal einen unterschiedlichen Modus, mit dem man da rangehen kann oder sonst was. Aber dass es wirklich von so einem Algorithmus so hart individualisiert werden kann, dass wir es als Menschen kaum noch nachvollziehen können, ja. Verschiebt für mich schon sozusagen das Gewicht der Debatte sehr stark dahin, irgendwie zu sagen, okay, das heißt, diese Maschine wird als allerstärkste Veränderung, glaube ich, potenziell mit sich bringen, zu gucken, was braucht dieses Kind, was kann dem helfen, was kann ich als unterstützendes Lernangebot machen. Ja, also, aber es kann auch eine Unschule sein, das einfach irgendwie sozusagen klar ist. Okay, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Filmfestival machen will und für die Finanzen zuständig bin, was brauche ich dafür? Und was kann ich davon schon? Und was muss ich noch lernen, wenn ich für die Finanzen von dem Filmfestival, was ich bei uns organisiere, zuständig bin?
Ja, das ist spannend, weil das nimmt natürlich auch diese Orwellsche Dystopie raus. Ne? Wenn die Lernenden wirklich die Subjekte sind, was will ich lernen und sich dann die Hilfe holen und dann vielleicht sogar noch das Assessment dazu kriegen, was sie darin unterstützt und ihnen Feedback gibt, du bist auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Weg, dann nimmt auch ein bisschen dieser Schrecken dieser Dystopie ab, dieser Allzeitkontrolle.
Wobei natürlich irgendwie sozusagen, ich möchte jetzt nicht in Abrede stellen, dass sozusagen alle Dystopie Bedrohungen noch da vollkommen drin sind, ne? Weil auch wenn ich das sozusagen in diesem Kontext zu meinem Interesse einsetze, sind ja die Fragen, wer hat die Macht über das System dahinter, wer kann diese Daten auch auswerten, hat da darauf Zugriff, wer programmiert diese Algorithmen, die sind ja alle immer noch da. Also es wird sozusagen nur die Endnutzer des Systems werden sozusagen dann doch eher nicht Orwell, sondern Huxley-mäßig irgendwie, die finden das ganz gut. Die profitieren wirklich davon. Also das ist ja das große Problem bei Orwell, ne? Dass alle denken irgendwie, ja, das wird irgendwas sein, gegen das wir uns wehren. Das ist ja überhaupt nicht so. Wir finden das ja toll. Und zwar nicht, weil wir manipuliert werden, also doch, weil wir auch manipuliert werden. Ja, aber tatsächlich haben wir davon Vorteile und finden das toll. Und nicht nur durch Manipulation, sondern wirklich, weil ich das interessant finde mit irgendwie diesem Tracking an meinem Armband oder sowas, ne?
Aber wenn wir nochmal bei Prüfung bleiben, dann wollten wir ja eigentlich drauf gucken. Und ich würde die Frage nochmal reinhauen. Welche Rolle spielen Klausuren im Jahr 2040 in zeitgemäßen Schulen im Jahr 2040?
Also mache ich jetzt mal irgendwie dann doch irgendwie das ganz, ganz große Brett auf dem Fuß sagen, hoffentlich keine mehr, wenn sie nicht meinem Lerninteresse dienen. So. Wie die anderen Funktionen von Prüfung erfüllt sind, Selektion, sagen wir mal als Beispiel, weiß ich auch nicht. Es gibt ja die These, die ich jetzt auch nicht ganz abwegig finde, dass es dann halt irgendwie viel mehr Aufnahme statt Abgabeprüfung gibt. So, irgendwie, dann ist das halt irgendwie mit meinem Abschluss hier nicht so wichtig, wie wenn ich woanders hingehe und da sozusagen ein Assessment im großen Stil stattfindet. Ob ich, keine Ahnung, diese Ausbildung machen kann, diesen Studiengang machen kann, für diese Rolle geeignet bin oder sowas. Aber Klausuren sind ja tatsächlich. Es ist wirklich dünnes Eis, ne? Weil ich fachlich ja wirklich nicht drin bin. Aber mein Eindruck ist schon, dass Klausuren doch nur einen sehr begrenzten Anwendungsbereich haben, für was wir daraus lernen können, was die Lernenden davon haben.
Ich weiß gar nicht, wie viel empirische Forschung es dazu gibt, tatsächlich über die Wirksamkeit von Klausuren über die Aussage hinaus, die Klausuren über sich halt treffen, dass jemand halt dazu in der Lage war, diese Klausur gut zu bestehen. Ich sag mal, der Bildungs... Die Bildungsphilosophie, so würde ich es jetzt ja mal nennen, oder die Erziehungswissenschaft geht davon aus, dass das ein ganz guter Proxy ist, um zu adaptieren, ob jemand dazu in der Lage ist, in der Gesellschaft eine herausgehobene Position am Ende Verantwortung zu übernehmen, indem er dazu in der Lage ist, sein Wissen in einem begrenzten Zeitraum unter Druck auf eine gute Art und Weise zu strukturieren. Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Indikator ist, ob jemand Verantwortung tragen kann oder nicht. Ne?
Ja, genau. Wobei, ich habe ja irgendwie auch da wieder irgendwie so vollkommen unsubstanzielles Halbwissen, weil ich irgendwo mal ein Buch gelesen habe. Oh, wie heißt das denn? Es war letztes Jahr irgendwie ein sehr umstrittener Bestseller. Hanno Sauer, Klasse, habe ich gelesen. Und Hanno Sauer öffnet damit, dass er sagt irgendwie, dass sein Studium und erst recht seine Doktorarbeit ja wirklich nur darlegen, dass ich in der Lage war, jahrelang mich mit was zu beschäftigen, was mir gar nicht direkt weiterhilft. Und die Disziplin hatte, das durchzuziehen oder die Mittel, das durchzuziehen, den Status hatte, das durchzuziehen. Und das fand ich nochmal sehr eindrücklich irgendwie in diesem Buch Klasse beschrieben, dass das tatsächlich irgendwie eine Sache, die wir pädagogisch vielleicht nicht für die wertvolle Komponente an diesem ganzen System halten, aber eine ist, wie es funktioniert. So. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich das irgendwie wandelt, aber nichtsdestotrotz bleibt das relevant. Aber pädagogisch ist ja das, also würde ich mal sagen, können wir uns schon ein Stück weit von emanzipieren, dass das eine gesellschaftliche Funktion davon ist, die wir, ob wir wollen oder nicht, auch ein Stück weit bedienen. Also ich mache jetzt mal eine steile These, weil ich wirklich keine Ahnung habe, dann kann es jemand irgendwie gut kritisieren, dann lerne ich davon. Also ich glaube, wenn wir Klausuren irgendwie als ein bisschen komplexere Sachen denken, dann würde ich tatsächlich sagen, an vielen Stellen hilft uns wahrscheinlich ein richtig solides Multiple-Choice-Verfahren, mehr Erkenntnisgewinn für das Lernen und den Lernenden zu generieren als eine Klausur. Mal gucken, was die Leute jetzt
Ja,
damit
das
machen.
ist doch ein schönes Schlusswort. Finde ich eine spannende These. Ich sag mal jetzt ganz subjektiv aus der Perspektive eines Lehrenden und Korrigierenden in Schule, würde ich das nur aus dieser ganz, ganz, ganz kleinen Perspektive jetzt sehr begrüßen. Ohne jetzt mich dir anschließen zu wollen, dass wir das so machen, aber das lasse ich auch einfach mal offen. Jöran, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand das sehr spannende Einblicke, die jetzt auch teilweise ganz weit weg von dem Thema waren, aber ich finde die total relevant, weil ich glaube, dass die im Subtext unter dieser ganzen oberflächlichen Debatte, die geführt wird, jetzt oberflächlich nicht im abwertenden Sinne, sondern oberflächlich im Sinne von das, was in der Praxis am Alltag passiert, dass da drunter die ganzen Themen, die unter der Wasseroberfläche, unter dem großen Teil, im großen Teil des Eisbergs sind, dass wir da, glaube ich, heute mal so ein Schlaglicht drauf geworfen haben. Ich danke dir. Und
Danke
genau,
dir.
ich bin gespannt, was für Reaktionen wir kriegen.
Ja, auf jeden Fall. Also das irgendwie nimmt mal diesen letzten Punkt auseinander, empirische Psychologinnen dieser Welt.
Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Wenn euch die Episode gefallen hat, ihr Ideen oder Anstöße für eure Schulentwicklung mitnehmt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar und abonniert die Schulentwickler. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast über meine Ko-Fi-Seite unterstützt. Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und denkt daran, vertiefende Informationen zu den Themen der Episoden und Akademien gibt's auch auf die-schulentwickler.de.